Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ich wusste immer, dass meine Mutter Geheimnisse hatte. Und als sie sterbenskrank war, machte mein Bruder ein Video von ihr und forderte sie auf, uns doch alles über ihre Vergangenheit zu erzählen. Aber sie antwortete in diesem Film: Ich würde euch gerne alles über mich erzählen, aber dazu bin ich nicht in der Lage. Ich wusste, sie hatte ein paar Liebesaffären gehabt. Und ich dachte damals, das sei es, worüber sie nicht reden wollte.
Ja, sehr lange glaubte der ungarische Theaterautor András Forgat, dass seine Mutter nur ihre außerehelichen Liebesaffären verheimlichen wollte. So jedenfalls erzählte er es den Journalisten vom britischen Guardian. Doch dann, 2013, lange nach dem Tod seiner Mutter, da musste Forgat erkennen, dass deren Schweigen tatsächlich viel abgründiger motiviert war. Denn in Wahrheit war Forgats Mutter jahrzehntelang ein Geheimdienstspitzel. Darüber hat Sohn András ein in Ungarn viel diskutiertes Buch geschrieben und das liegt nun unter dem Titel Akte geschlossen auf Deutsch vor, ein Thema dieser Sendung. Außerdem werden wir heute über Sommer ohne Abschied sprechen, den neuen, ebenfalls politischen Roman des österreichischen Autors Walter Grond. Und damit erst einmal hallo und herzlich willkommen zum Büchermarkt. Hier im Studio begrüßt Sie heute Gisa Funk. In Ungarn, da tut man sich bis heute ziemlich schwer damit, die eigene sozialistische Vergangenheit aufzuarbeiten, insbesondere die Vergangenheit des damals allgegenwärtigen Geheimdienstes. Und ganz anders als in der ehemaligen DDR wurden in Ungarn 1989 sehr viele Geheimdienstakten vernichtet. Auch die aktuelle Rechtsregierung unter Viktor Orban, die zeigt nur wenig Interesse, diese Spitzeleien von damals aufzuklären. Und umso wichtiger, sagt András Forgat in Interviews, sei es ihm gewesen, das Buch über seine Agentenmutter zu schreiben. Nicht nur als persönliche Therapie, sondern auch als politisches Statement. Julia Schröder berichtet.
Es gibt Dinge, die können wir nur verstehen, wenn sie uns selbst widerfahren. Eines dieser Ereignisse ist der Tod der eigenen Mutter. Der Tod der Mutter ist ein Ereignis kosmischen Ausmaßes.
So hätte der ungarische Autor András Forgat sein Buch anfangen können. Er weiß das natürlich auch.
Oder wenn eines schönen Tages, na gut, eines nicht ganz so schönen Tages herauskommt, dass deine Mutter berichtet hat. Jemand ruft dich an, der durch Zufall darauf gestoßen ist. Eine Akte ist ihm in die Hände gefallen. Ein typischer Anfang.
Aber András Forgats Buch Akte geschlossen, meine Mutter, die Spionin, ist kein Roman, bei dem ein schmissiger Anfang schon die halbe Miete garantiert. Dieses Buch ist vielmehr eine große Übung. Eine Übung in dem, was einem blüht, wenn eine zerschmetternde Wahrheit alles außer Kraft setzt, was im eigenen Leben zu gelten schien. Zugleich unterzieht der Autor die Möglichkeiten der Literatur einer Belastungsprobe. Wie weit kann das Erzählen von einer, das eigene und das Leben der anderen prägenden Lüge gehen, bevor es selbst zur Lüge wird? Erst im dritten Teil des Buchs kommt die Wirkung der Wahrheit auf den bis dahin Ahnungslosen, der Schmerz des Zurückgebliebenen vor. Nach 240 Seiten unter der denkbar unspektakulären Überschrift »Noch etwas«. Zuvor aber stellt das erste, allerlängste Großkapitel »Frau Papoy« vor. Frau Papoy, so lautete der Deckname, den die Führungsoffiziere des ungarischen Geheimdienstes ihrer inoffiziellen Mitarbeiterin, András Forgats Mutter Bruria, verpasst hatten.
Zum Treffen erschien Frau Papoy pünktlich. Die Herren verspäteten sich um ein Viertelstündchen, wofür sie sich demütigst entschuldigten, um Frau Papoy anschließend einen Blumenstrauß anlässlich ihres 60. Geburtstags zu überreichen.
In demselben munteren Plauderton wird im Folgenden das betörende Lächeln der verdienten Mitarbeiterin erwähnt, ihr unverkennbarer Akzent und eine mit volkstümlichen Motiven bestickte Tischdecke, welche die Herren vom Ministerium des Inneren der Jubilarin bei Kaffee und Kuchen im Café Angelika am Botjani-Platz überreichen. Die liebevoll ausgepinselte, abschweifungsreiche Szene von ausgesuchter Harmlosigkeit gipfelt allerdings in Frau Papoys überraschender Ansage, sie wolle so nicht mehr weiterarbeiten. Und zwar, weil sich im Apparat ja offenbar niemand für ihre konstruktiven Vorschläge interessiere. Nein, Frau Papoy, so viel ist schon nach kaum 20 Seiten klar. ist kein zur Spitzelei erpresstes Opfer, sondern eine vom Glauben an den Sozialismus derart durchdrungene Genossin, dass es keine große Herausforderung dargestellt hat, sie als Nachfolgerin ihres Mannes Marcel, alias I.M. Popoy, anzuwerben, als dieser nach mehreren psychischen Zusammenbrüchen zum Berichten an den Geheimdienst nicht mehr in der Lage war. Der Sohn Ondras, wie seine drei Geschwister in diesen Jahren Ende der 70er, Anfang der 80er, allesamt in Ungarns dissidentischen Künstler- und Literatenkreisen unterwegs, erfuhr von den Spitzeltätigkeiten seiner Eltern erst 2 Jahrzehnte nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, als sein Vater und seine Mutter längst tot waren. Doch während die meisten Akten des Vaters heute nicht mehr aufzufinden sind, blieben die Dossiers der Mutter in vernichtender Vollständigkeit erhalten. Vernichtend, weil darin nachzulesen ist, dass Frau Papoy nicht nur bekannte und entfernte Verwandte bespitzelte, sondern auch ihre eigenen Kinder. Ja, schlimmer noch, die Mutter empfahl den Führungsoffizieren den Sohn zur Anwerbung. Im Kapitel »Der Versuch« wird ausführlich das Gespräch geschildert, das ein Geheimdienstmann um 1980 herum mit dem jungen Ondras im Dienstsitz der Behörde führte. Inklusive einer genauen Beschreibung der architektonischen Details dieses ehemaligen Großlogenhauses der Budapester Freimaurer. Mit jedem Einschussloch in dem ehemals repräsentativen Gebäude, jedem entfernten symbolischen Zierat, jedem nachträglichen Zweckeinbau dehnt sich der historische Hallraum des oberflächlich banalen gegenwärtigen Geschehens. Hier wie auch anderenorts zitiert Forgat in teils ausführlichen Fußnoten aus Originalprotokollen, die er in den Geheimdienstakten gefunden hat. Diese trockenen Texte lesen sich wie ein ergänzender, stellenweise konterkarierender Kommentar zur grimmig-komischen Erzählung. Vor allem aber machen sie kenntlich, dass es sich bei eben dieser Erzählung, so virtuos und einfallsreich sie gestaltet ist, um die farbenfrohe Kulisse vor einer finsteren Realität handelt. Finster genug ist nämlich, was der Autor Jahrgang 1952 als Motiv hinter der Bereitschaft seiner Eltern erkennt, sich dem Kadar-Regime nicht nur als Spitzel, sondern als gläubige Sozialisten auf Gedeih und Verderb zu überlassen. Ihr gemeinsames Trauma, ihre von der Shoah geprägten Lebensgeschichten. Forgats Mutter Bruria, geboren 1922, wuchs im Jerusalem der 30er Jahre heran, als Tochter eines namhaften jüdischen ungarischen Emigranten, des Dichters und Thomas Mann-Übersetzers Mordechai Avishaul, während die Verwandten in Ungarn wie durch ein Wunder die Verfolgung durch die faschistischen Pfeilkreuzler überlebten. Forgats Vater Marcel hingegen entkam als einziger seiner Familie der Ermordung der ungarischen Juden. In Palästina lernten sich die beiden kennen. Was sie von vielen anderen damals nach Palästina ausgewanderten Holocaust-Überlebenden unterschied und sie einte, war ihre antizionistische, kommunistische Überzeugung.
Ein lebender Jude, der den Zionismus hasst. Was für ein Widerspruch. Mein Vater Marcel hatte alles verloren, aber er errang den Hauptpreis, die schönste Frau auf Erden, die an dasselbe glaubte wie er. Und noch dazu glaubte sie auf dieselbe Weise wie er.
Nachdem sie kurz nach Kriegsende geheiratet hatten, gingen Forgats Eltern nach Budapest und damit in ein Land, dessen Sprache die Mutter Bruria nie ganz korrekt sprechen lernte, dessen Mehrheitsgesellschaft keinen Hehl aus ihrem Judenhass machte. Auch Brurias Verwandte wollten von den beiden Spätrückkehrern nicht viel wissen. Marcels Karriere als Journalist und Schriftsteller kümmerte jahrelang vor sich hin. Geld wie gesellschaftliche Anerkennung blieben aus. Bis 1956. Während der Niederschlagung des Ungarnaufstandes waren Marcel und Bruria endlich einmal auf der richtigen Seite, nämlich auf der des Regimes. Zur Belohnung wurde die ganze Familie nach London geschickt, der Vater offiziell als Korrespondent des ungarischen Pressedienstes und inoffiziell als Geheimagent für das ungarische Innenministerium. Folgt man der erzählenden Rekonstruktion des Sohnes, scheiterte der Vater allerdings bei dieser Agententätigkeit, so wie bei praktisch allem in seinem Leben. Dieses Scheitern des Vaters, die Hassliebe der Mutter für Israel, ihr uneingestandenes Heimweh und die zutiefst niederschmetternde Erfahrung, wirklich nirgends zu Hause zu sein, all diese Motive umranken das Hauptthema, den Verrat, auf eine Weise, dass sich das Gesamtbild einer unausweichlichen Tragik einstellt. Ondras Forgats Landsmann und Generationsgenosse, der 2016 verstorbene Peter Esterházy, hat die postume Entdeckung, dass sein verehrter und in Harmonia Celestis verewigter Vater Geheimdienstspitzel war, in seinem radikal subjektiven Schmerzensbuch verbesserte Ausgabe verarbeitet. Forgat hingegen macht aus dem vernichtenden Ereignis kosmischen Ausmaßes, so paradox es anmuten mag, ein Buch der radikalen Zuwendung, der nachgetragenen Liebe. Leider ist es dem Verlag nicht gelungen, aus der insgesamt respektgebietenden Übersetzung von Theresia Mora einige grobe Flüchtigkeitsfehler zu tilgen. Da wird zum Beispiel in alphabetischer Order aufgezählt oder ein Offizier gleitete statt glitt in einen Gemütszustand. Dessen ungeachtet sind diesem großen Lebens- und Zeitbild viele Leser zu wünschen und mindestens eine zweite, tatsächlich verbesserte Auflage.
Das sagt Julia Schröder über Andras Forgats todtraurige Geschichte eines schwer begreiflichen Mutterverrats. Akte geschlossen, meine Mutter die Spionin, so lautet der Titel unter dem Forgats autobiografische Recherche jetzt im Frankfurter Fischer Verlag erschienen ist. Büchner-Preisträgerin Theresia Mora hat das Buch aus dem Ungarischen übersetzt, 350 Seiten, 24 Euro. Lassen wir an dieser Stelle die Dämonen des Kalten Krieges hinter uns und wenden uns dem Mitteleuropa unserer nervösen Gegenwart zu. Dort nämlich spielt der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Walter Grond. Grond, Jahrgang 1957, hat in den letzten 25 Jahren schon so einige, thematisch oft sehr unterschiedliche Bücher veröffentlicht. Doch in seinem neuen Roman, da greift er nun auf ein altes Romantikmotiv zurück, das auch schon in seinem allerersten Roman Landnahme aus dem Jahr 1984 von zentraler Bedeutung war. Nämlich auf das Motiv der Suche nach dem besseren, angeblich unverfälschten Leben auf dem Land. Damals, vor 25 Jahren, da war es bei Grond ein junger Mann, der zivilisationsmüde der Großstadt den Rücken kehrte. Und diesmal, in Sommer ohne Abschied, da ist es nun ein älterer Journalist, der ebenfalls genug vom Metropolenrummel hat. Und der mit seiner Familie raus in die Provinz zieht, in der altromantischen Hoffnung, dort mehr Ruhe, mehr Sinn und Erfüllung zu finden. Ob dieser Plan aufgeht, das sagt Ihnen jetzt Wolfgang Schneider.
Stadt oder Land? Das ist eine Frage, an der sich heute wieder die Gemüter erhitzen. Der Erzähler von Walter Gronds neuem Roman, ein Wiener Journalist, ist gerade in ein Kleinstädtchen im weiteren Umland gezogen. Die allgemeine Verunsicherung treibt die Sehnsucht nach der Idylle hervor.
In der Großstadt war uns alles zu viel und zu schnell und zu unübersichtlich geworden. Die Kinder sollten unbeschwert aufwachsen, angstfrei und wild. Wir würden das selbstgepflanzte Gemüse ernten, die Kirschen und Äpfel von unseren Bäumen pflücken und im eigenen Haus vor allem Chaos der Welt in Sicherheit sein.
Bald aber schwindet die Landlust auch schon wieder. Die zugezogenen Städter werden in der neuen Umgebung misstrauisch beäugt. Bei der Feier mit den Eltern im Kindergarten kommt es zu einem Fall von Muffin-Mobbing. Die kleinen Schokokuchen, die die Frau des Journalisten gebacken hat, werden von niemandem angerührt. Der Ich-Erzähler vermisst zudem die Wiener Cafés und das bunte Gedränge in den Straßen. Auf dem Land wird nun einmal nicht flaniert.
Man legte die kürzesten Strecken, oft nur wenige Schritte zum Nachbarn, motorisiert zurück. Nur Zugezogene gingen zu Fuß, so wie auch niemand, der von hier stammte, einen öffentlichen Bus benutzte, abgesehen von den Schülern und den alten Leuten.
Zur Rettung auf dem Land wird jedoch eine neue Freundschaft. Roland Fischer heißt der Mann, der eines Tages die Nähe des Journalisten sucht, seinerseits erfreut über den urbanen menschlichen Zugewinn. Bald treffen sich die beiden regelmäßig, obwohl Roland sehr beschäftigt ist. Aus dem in der Kleinstadt angesiedelten Betrieb, den er von seinen Eltern übernommen hat, hat er eine hochmoderne Fabrik für Lichtkomponenten gemacht. Seine Mitarbeiter wirken fast wie eine Sekte von Auserwählten.
Kein blasses Volk wie in den Straßen der Kleinstadt, sondern eine bunt gemischte Melange aus Erfolgswilligen und Tüchtigen, ohne äußerlich erkennbare Hierarchie nach Alter und Hautfarbe. Emsige Netzwerker, gewiefte Logistiker, wendige Facility Manager.
Im Roman erscheint Roland Fischer als charismatischer Unternehmer. Faszinierend, aber auch etwas undurchsichtig, irgendwie suspekt. Was hat dieser Mann, der fast wie ein Guru über seine Firma herrscht, zu verbergen? Walter Grond ist ein Autor, der im kleinen Rahmen aufs Ganze geht. Er hat den Anspruch, in seinen von einer verdichteten Erzählweise gekennzeichneten Romanen die Spannungen und Risse der heutigen Welt abzubilden. Zuletzt hat er vor 2 Jahren den autobiografisch grundierten Roman »Drei Lieben« vorgelegt, der zurückging in die Zeit des Ersten Weltkriegs, als es den Großvater bis nach Aserbaidschan verschlug, wo er in Baku am Kaspischen Meer die Frau seines Lebens kennenlernte. Vom Völkermord an den Armeniern bis zu den Krisen der Gegenwart war hier ein überzeugender Erzählbogen gespannt. Gekonnt verschränkte Grond die Liebesgeschichten mit den politischen Umbrüchen. Wenn sein neuer Roman nun aber in der zweiten Hälfte das Geheimnis des Unternehmers Roland Fischer zu ergründen sucht, gerät die Verflechtung von Privatem und Politischem wohl auch aufgrund der Gegenwartsnähe allzu plakativ. Die Zuspitzung beginnt mit der Flüchtlingskrise im Jahr 2015.
Nach Orbáns Erklärung, die Grenze Ungarns zu Serbien sei luftdicht verschlossen, hatte sich auch bei uns im Ort eine gewisse Empörung über die Flüchtlingskrise verbreitet.
Das klingt nicht nur merkwürdig hölzern, sondern auch unscharf. Die Empörung richtete sich ja nicht gegen die Flüchtlingskrise, sondern je nach Gusto gegen die Flüchtlinge oder die Politiker, gegen die der Naivität bezichtigten Gutmenschen oder gegen die ob ihrer Kaltherzigkeit gescholtenen Wutbürger. Genau diese klischeehafte Spaltung der Gesellschaft sucht nun auch die Kleinstadt in Gronds Roman heim. Um den Ressentiments der Provinzler etwas entgegenzusetzen, schreibt der Erzähler einfühlsame Artikel über die gestrandeten Menschen am Wiener Westbahnhof. Und seine Frau engagiert sich in der dortigen Flüchtlingshilfe. Mit Therese, der Ehefrau von Roland Fischer, kommt es deswegen bald zu Streitgesprächen. Und die klingen leider sehr bemüht und ungelenk.
An der Straßenecke lungern junge Männer herum, die sind aus Afghanistan. Woher sonst? Ich hätte in Wien eine solche Heidenangst um meine Kinder, das muss ich dir schon deutlich sagen. Das platzte so aus ihr heraus, so dass sich Therese einen Augenblick später selbst vor ihrer Unbeherrschtheit schreckte. Um diesen Augenblick der Einsicht zu nützen, begann meine Frau, die ausgezehrten Gesichter der Flüchtlinge auf dem Westbahnhof zu schildern, die Kinderaugen.
Und Roland Fischer? Der Ich-Erzähler, der sich selbst in der Überzeugung gefällt, ein guter Mensch zu sein, wundert sich über die reservierte Haltung des Unternehmers in der Flüchtlingsfrage und sieht dadurch seinen eigenen Eifer in Frage gestellt. Sind Roland flehende Kinderaugen etwa gleichgültig? Die Freundschaft bekommt Schlagseite, als der Erzähler bei ihm heimliche Sympathien für die Theorien der identitären Bewegung auszumachen glaubt. Ob Roland wirklich ein, wie es heißt, schauriges Schattenleben als Rechter führt, bleibt allerdings im Diffusen. Ungeklärt auch seine Rolle bei einem mysteriösen Missbrauchsvorfall mit einer attraktiven bosnischen Kellnerin, um den sich viele Gerüchte im Ort ranken, der vielleicht aber auch gar nicht stattgefunden hat. Walter Grond versucht in komprimierter Form relevante Probleme zu verhandeln. Gerade an dieser Ambition verunglückt sein Buch jedoch. Es ist ein einziges plakatives Reizthemenpanorama. Der Stadt-Land-Gegensatz, die Gentrifizierung, das moderne Unternehmertum und die Globalisierung, die Flüchtlingskrise und die neuen Rechten. Fehlt eigentlich nur noch der Klimawandel. Und in der Tat, schon der Titel »Sommer ohne Abschied« lässt sich als Anspielung auf die Erderwärmung verstehen. Im Finale bricht dann als Ouvertüre zukünftiger Klimakatastrophen unverhofft eine Heuschreckenplage über Mitteleuropa und die kleine Stadt herein. Das alles auf gerade mal 100 Seiten. Das hat hier zur Folge, dass der Ich-Erzähler und die Figuren wie schlechte Leitartikel sprechen und von einer Floskel in die nächste stolpern. Man kann nur hoffen, dass der Erzähler Walter Grond in seinem nächsten Werk wieder zur gewohnten Form zurückfindet.
Das meint Wolfgang Schneider zum Roman von Walter Grond, Sommer ohne Abschied. Publiziert im Heimon Verlag Innsbruck, 120 Seiten, 17,90 Euro. Und zum Schluss der Sendung sei heute noch einem Schriftsteller zum 70. Geburtstag gratuliert, der das ist, was sich eigentlich alle Schriftsteller wünschen, nämlich sehr berühmt. Trotzdem meidet er strikt den öffentlichen Applaus und den öffentlichen Auftritt. Die Rede ist von Patrick Süskind, ein Weltstar, der es ähnlich hält wie einst schon J.D. Salinger, nämlich am liebsten unauffindbar zu bleiben. Vielleicht ja sogar aus der Angst heraus, dass seine vielen Verehrer ihn womöglich genauso zu Tode herzen könnten, wie es seinem Helden Jean-Baptiste Grenouille passiert. Im berühmtesten Süßkind-Roman »Das Parfüm« Bleibt zu hoffen, dass der Schriftsteller diesen Geburtstagsgruß vielleicht doch irgendwo hört. Und mit diesem Hinweis verabschiedet sich hier im Studio Gisa Funk. Machen Sie es gut.